Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und ich habe heute einen Gast bei mir, den Daniel, der schon länger nicht mehr bei uns war. Es freut mich sehr, dass Daniel mal wieder zu Gast bei Total beklubbt ist. Hallo Daniel.
Hallo Felix, grüß dich, guten Abend, danke für die Einladung.
Daniel, du warst am Montagabend in München zum, nicht ganz so erfreulichen Spiel des 1. FC Nürnberg gegen 1860. Eigentlich haben ja schon alle Vorzeichen darauf hingedeutet, dass es kein sonderlich erfreulicher Abend für uns alle wird. Die Montagabendbilanz oder die Bilanz unter der Woche, muss man ja so, sogar sagen, wenn man das Spiel gegen Fürth und das Pokalspiel gegen Schalke noch dazu zählt, ist nicht so richtig erfreulich. Und es kam dann zu einem Übel auch noch hinzu, dass Marc Reiter ausgefallen ist und Matthausch dann auch noch passen musste. Marc Reiter hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Da hieß es ja schon übers Wochenende und auch Mitte letzter Woche, er hat Probleme im Oberschenkel mit dem Knie. Da konnte man schon fast damit rechnen, dass er nicht auflaufen wird. Matthausch kam dann doch sehr überraschend mit Magen-Darm. Hast du damit gerechnet, dass für ihn dann Gislason in der Startelf stehen wird?
Das hat mich tatsächlich komplett überrascht. Ich habe das mit Marc Reiter, wie du richtig sagst, im Vorfeld schon mitbekommen. Das hat man dann ja schon am Tag vorher oder glaube ich spätestens am Nachmittag dann auch gelesen, dass er wohl nicht spielen können wird. Und dann war mir eh klar, dass die Viererabwehrkette umgebaut werden muss. Aber als ich dann im Stadion tatsächlich die Aufstellung vom Club gesehen habe und habe auch gesagt, Gislason vorne als Sturmspitze, und da ich überhaupt nicht irgendwie mitbekommen habe, dass Matthausch nicht zur Disposition steht, habe ich gedacht, so hey, probiert er da jetzt irgendwie was? Ist das jetzt so der Versuch, irgendwie doch mal was anderes zu probieren im Sturm und deswegen auch nicht ausrechenbar für den Gegner zu sein und vielleicht auch mal mit einer Aufstellung zu überraschen? Aber war es ja dann de facto gar nicht. Ich habe mich aber tatsächlich gewundert, warum er dann an der Stelle da irgendwie nicht Teuchert gebracht hat, weil jetzt wäre doch mal die Möglichkeit gewesen, ihn über die 90 Minuten zu bringen, damit er sich beweisen kann. Also das, was ja immer in den einschlägigen Foren so lautstark gefordert wird.
Ja, Cedric Teuchert, ja jemand, der zuletzt auch gar nicht mehr so ganz fester Bestandteil der Rotation war, meiner Meinung nach. Also er kam zwar gegen Braunschweig dann, ich glaube, in der 82. Minute rein, auch gegen Dynamo Dresden, hat er eine halbe Stunde gespielt, aber ich hatte den Eindruck oder habe den Eindruck, dass Cedric Teuchert schon mal mehr den Fuß in der Tür hatte, als es aktuell der Fall ist. Vielleicht auch irgendwie jetzt ein Fingerzeig von Alois Schwarz in Richtung Cedric Teuchert, der ja dann auch nicht von der Bank irgendwie noch ins Spiel kam später, dass da irgendwie von ihm mehr erwartet wird. Lass uns ins Spiel gehen. Die 60er ja in einem 3-4-3 angetreten und das, ja, ging direkt mal munter los. Sie haben das sehr offensiv in den ersten Minuten ja interpretiert und unter gütiger Mithilfe von Evan Hofland, du hattest es schon angesprochen, umgebaute Viererkette, der einzige, der tatsächlich ein nennenswertes Erwachsenenalter vorzuweisen hat in dieser Viererkette, unter gütiger Mithilfe von Evan Hofland dann die Riesenchance für Gütkier, der dann an Kirschbaum scheitert in der zweiten Minute.
Das war wirklich leidliche Mithilfe von Evan Hofland, der ihm da den Ball dann wirklich auflegt. Und es ist so ein grundsätzliches Ding. Es war wieder so, wie es leider in dieser Saison so oft war, dass der Club irgendwie so schlafmützig immer sowohl aus der Halbzeitpause als auch aus der Kabine kommt, bevor das Spiel dann losgeht oder am Anfang des Spiels. Es war jetzt auch da wieder so, dass man jetzt irgendwie nicht das Gefühl hatte, oha, die sind richtig heiß, richtig motiviert und die wollen jetzt hier loslegen, sondern es war so, lass mal halt mal gucken, was 60 so macht und überhaupt die ersten 10 Minuten komplett verschlafen. Und ich weiß nicht, woran das liegt beim Club, warum die immer so Probleme haben, gleich von Anfang an hellwach in so eine Partie reinzugehen. Weil als kurzen Exkurs, an der imposanten Kulisse des Stadions der Allianz Arena kann es jetzt nicht gelegen haben am Montagabend, weil die war ja mehr oder weniger komplett leer. Also das war jetzt nicht die imposante Kulisse, die es jetzt irgendwie vor in der letzten Saison war, als es ja so als Heimspiel in der Ferne dann in die Historie einging, wo da 20.000 Clubfans mitgereist sind und ich glaube da am Ende irgendwie 50.000 da war oder so, sondern das war wirklich so Montagabendspiele, zweite Liga, so Fußball zum Abgewöhnen, so 90 Minuten Grottenkick und Stadion auch noch leer und es ist nass und kalt. Also nicht zu empfehlen für Zuschauer neutraler Gattung.
Du hast es schon angesprochen, es erinnert es so ein bisschen auch eben an das Braunschweig-Spiel von vor anderthalb Wochen. Da sind sie ja auch sehr schwer in die Partie gekommen. Da lief ja wirklich 25 Minuten lang gar nichts, bis es dann 1-0 für Braunschweig stand. Auch heute sage ich schon, Entschuldigung, am Montagabend war es natürlich, da wieder derselbe Fall auch. Sehr offensive Außen, wieder in einem 3-4-3 bei Ballbesitz und wieder, immer wieder der Weg über die Außenbahn und wir haben es nicht in den Griff bekommen. Insofern hat mich dann auch sehr, sehr überrascht, was glaube ich, ich meine, es war Hanno Behrens, der das nach dem Spiel gesagt hat, als er meinte, ja, wir waren irgendwie, wir kamen mit dem Spielsystem nicht klar, das 60 da auf den Platz gebracht hat. Meine persönliche Meinung, es ähnelte halt sehr dem von Braunschweig. Die Spielanlage war eine ähnliche und vor allen Dingen hat man versucht, dieselben Schwachstellen zu nutzen. Also vielleicht auch an, ja, nicht nur ein Motivationsproblem zu Beginn jeweils der Partie, sondern vielleicht in dem Moment dann auch irgendwie, ja, falsch eingestellt, ohne jetzt den Trainer hier direkt wieder zur Diskussion stellen zu wollen.
Ich weiß nicht, ob sie falsch eingestellt sind. Das wage ich nicht irgendwie mir anzumaßen, weil dazu habe ich zu wenig Einblick auch in das, was in der Kabine passiert. Ich bin tendenziell immer jemand, der der Meinung ist, naja, ich muss halt erstmal auf mein eigenes System schauen und da habe ich jetzt in dem Spiel, weil es ist ja immer noch mal was anderes, ob man ein Spiel halt live im Stadion sieht, ob man es am Fernseher sieht. Wenn man es im Stadion sieht, finde ich, hat man einfach noch mal einen größeren Überblick, sieht auch so, wie die Mannschaft als komplettes Team verschiebt. Und da ist es mir jetzt extrem wieder aufgefallen, dass die Mannschaft kein Team ist. Also die Spieler wissen nicht, wo ihre Mitspieler stehen. Und jedes Mal, wenn einer vom Club den Ball hat und vielleicht sogar mal das Spiel schnell machen könnte, muss er den Kopf hochnehmen, muss er schauen, wo stehen denn die Mitspieler. Und in dem Moment ist schon wieder das Tempo verschleppt, dann sind schon wieder 2, 3 60er hinter dem Ball gelaufen und im Moment ist dann auch die Möglichkeit auf eine Konterchance schon wieder vergeben. Niemand läuft da mit und hilft. Also ganz oft, also der Gislason, der konnte einem ja teilweise wirklich leid tun. Der ist ja da vorne irgendwo komplett alleine, teilweise gefühlt 30, 40 Meter von irgendwelchen Mitspielern gegen 4 60er gestanden. Was soll er denn da machen? Also das Beste, was er noch aus der Situation teilweise machen konnte, war halt, dass er einen Foul zieht und dann zumindest irgendwie Ballbesitz Nürnberg und die anderen dann mit aufrücken. Aber das ist mir einfach extrem aufgefallen, dass da teilweise Fehlpässe, wo dann irgendwie einer vorne irgendwie in den leeren Raum spielt und du dir denkst, ja, super Pass, genau, da muss eigentlich jetzt einer außen laufen, aber da war halt keiner. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist halt kein Teamgefüge so. Weißt du, was ich meine? Die wissen nicht, wo die anderen stehen, die wissen nicht, wie sie miteinander zusammenspielen sollen und deswegen hat der Club auch überhaupt gar keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Also für mich lag das jetzt nicht an der überragenden Taktik der 60er, sondern der Club hat sich halt einfach selber das zuzuschreiben, dass er sich da so unvermögend angestellt hat, dass 60 einfach überlegen wirkte auf dem Platz, ohne jetzt irgendwie den großen Zauberfußball abzufeuern.
Lass uns mal auf die erste, ja, dann wirklich nennenswerte Situation kommen, bevor wir dann uns dann auch anhand des 2-0 vielleicht nochmal eben genau dem, was du gerade angesprochen hast, widmen. Das 1-0 fällt nach einer Ecke, ich versuche mich gar nicht erst an der Aussprache des Vornamens, der ist 1,97 Meter. Der steht irgendwo an der Kante vom 16-Meter-Raum. Eben Hofland steht direkt neben ihm. Und dann macht er einen ganz kleinen Schlenker und kann Mutterseelen alleine in 4 Metern Entfernung vom Tor hochspringen und ihn reinköpfen. Da muss man ja dann wirklich mal sagen, da hat wieder mal die komplette Clubabwehr gepennt, oder?
Ja, entweder das, also da hat dann einfach die Zuordnung nicht richtig gestimmt, auch nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, aber es wirkte in dem Moment, muss man leider auch sagen, von Kirschbaum sehr unbeholfen in dem Moment. Also das war so ein Freistoß, sage ich schon, Ecke, Entschuldigung, eine Ecke, die schon sehr aufs Tor hingezogen war, wo man irgendwie das Gefühl hatte, den kann doch ein Torhüter eigentlich wegfausten. Also normalerweise erwarte ich da, dass der Torhüter brüllt und dann alles quasi Platz macht oder halt Platz machen muss gezwungenermaßen, weil der Torwart da irgendwie rauskommt. Und Kirschbaum macht so einen Schritt nach vorne, bleibt dann aber doch irgendwie stehen und macht dann so einen unbeholfenen Hopser auf der Stelle. Das klar, war vielleicht in dem Moment auch einfach blöd, es wirkt blöd, aber er sah da sehr unglücklich aus, muss man schon leider auch sagen. Ich vermute, dass den vielleicht der ein oder andere Torwart auch in der zweiten Liga sicher hätte klären können, diesen Eckball.
Wir werden gleich noch drauf zu sprechen kommen, dass Thorsten Kirschbaum sicherlich nicht seinen besten Tag hatte. Ich war mir am Anfang auch sehr unsicher, ob es nicht wirklich sogar richtig auf seine Kappe geht, weil ich eben auch genau den Eindruck hatte, den du gerade geschildert hast. Er macht so ein bisschen Schritt raus, merkt dann, ach du Scheiße, das wird überhaupt nichts und bleibt dann halt irgendwie stehen. Er hat ja selber nach dem Spiel dann gesagt, wenn er auf der Linie bleibt, dann kriegt er dann auch nicht. Der Überzeugung bin ich auch. Also wenn er stehen bleibt, dann hat er den Ball auf jeden Fall nicht. Ob er dann überhaupt, wenn er selbst richtig durchläuft, an den Ball kommt, denn da habe ich auch so meine Zweifel. Bar ist dem Ball deutlich näher als er, weil er eben genau diesen Schlenker wegmacht vom vom Tor hin zum kurzen Pfosten. Ich glaube, es war dann tatsächlich das Zusammenspiel aus, wir verlassen uns vielleicht mal auf den Torwart und guter Laufweg von Bar, der dennoch zu verteidigen ist. Also alles in allem, ich denke, da sind wir uns einig, ein Tor, das definitiv zu verhindern gewesen wäre.
Absolut. Es ist immer schwierig so. Ein Tor ist im Regelfall nie der Fehler einer einzelnen Person. Vielleicht habe ich da jetzt auch mich ein bisschen krass ausgedrückt. Das ist immer eine Fehlerkette, da sind immer mehr Leute beteiligt. Fußball ist halt nun mal ein Mannschaftssport. Aber es wirkte halt in dem Moment nur so, dass Kirschbaum da etwas überfordert war mit der Situation oder halt nicht entscheidungsfreudig genug so. Ne? Wenn er da einfach rauskommt, im Zweifelsfall dann irgendwie zumindest den Bar am Kopfball stört und dann setzt er den vielleicht drüber, dann sagt man sich, naja gut, vielleicht hat er so entscheidend gestört, dass der nicht mehr so komplett in Ruhe sich mehr oder weniger die Ecke aussuchen konnte. Und das Tor natürlich in dem Moment fatal, weil ich hatte so das Gefühl, naja, so nach den ersten 10 Minuten hat sich der Club so langsam so ein bisschen stabilisiert. Also es war jetzt dann schon so, dass ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel da war. Und dann kommt natürlich dieser Eckball wirklich aus heiterem Himmel, muss man leider sagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Sturm- und Drangphase von 60 war und man sich gedacht hat, ja gut, ist jetzt noch eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt und dann war es halt in dem Fall jetzt eine Standardsituation. Aber das hat sich schon lange vorher angedeutet, sondern es wirkte schon einfach wie ein Tor aus heiterem Himmel und das natürlich dann in so einer Situation, wo dann eigentlich der Club gerade so ein bisschen anfing mitzuspielen, erstmal moralisch fatal dann.
Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, das Braunschweig-Spiel, während da dann Braunschweig sich zurückzog, dem Club auch den Ball gegeben hat und dann tatsächlich Nürnberg anfing, Fußball zu spielen, war das dieses Mal meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall. Und ich hatte nicht irgendwie den Eindruck, dass Nürnberg jetzt sagt, okay, komm, wir versuchen das mal nicht mit langen Bällen, sondern wir versuchen es, wie es eben in den beiden Spielen vorher ganz erfolgreich oder relativ erfolgreich praktiziert wurde, wir versuchen es über die Außen durch zu kombinieren, wir versuchen tatsächlich Fußball zu spielen. Das lag zum einen daran, dass es 60 relativ eng gemacht hat im Mittelfeld, zum anderen aber eben auch daran, was du vorhin schon mal angesprochen hast, dass beim Nürnberg eben einer nicht so richtig wusste, was der andere macht. Und das wurde dann, fand ich eben in dieser 39. Minute ganz, ganz, ja, offensichtlich, als das 2:0 fiel. Da verliert Sabiri den Zweikampf auf rechts außen oder auf links außen aus unserer Sicht. Lippert macht dann den Schritt dahin, ist allerdings natürlich in dem Moment schon viel zu spät dran. Und ja, dann kann letzten Endes Lacazette da im Prinzip ja 30 Meter erstmal übers Feld laufen, ohne dass irgendjemand da ist. Petrak hat ihn dann irgendwann, stolpert dann da so ein bisschen rum, weil Lacazette natürlich in dem Moment dann auch wirklich einen guten Ball flach, scharf rüberspielt. Dass da dann natürlich wieder keiner steht, auch nicht so richtig glücklich. Und am Ende ist es dann Lumor, der mit Wucht schießt. Der Ball dreht sich sicherlich auch leicht weg, aber eben auch auf den kurzen Pfosten. Torwart-Eck Thorsten Kirschbaum greift dann da daneben, hat dann nach dem Spiel auch gesagt, den muss ich haben. Aber das Tor hat dann schon sehr, sehr eindrucksvoll irgendwie eben auch diesen fehlenden Abstand zwischen Abwehr und Mittelfeld meiner Meinung nach aufgezeigt. Oder den fehlenden Abstand ist vielleicht falsch, den eben zu großen Abstand, die fehlende Bindung, das ist wahrscheinlich besser.
Ja, das stimmt. Tatsächlich war auch mit diesem einen Querpass, also mit dem dann die Seite gewechselt wurde, war dann hinten alles offen. Also da stand dann Kammerbauer wirklich gegen zwei 60er und hat sich dann es ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil was willst du machen, wenn du zwei Spieler da hast und sobald du den ballspielenden Spieler anläufst, passt der natürlich rüber und dann steht der andere frei und kann dann zum Tor durchlaufen. Also das ist immer irgendwie für einen Abwehrspieler so eine Wahl zwischen Pest und Cholera, weil wenn du zwei Leute gegen dich stehen hast und keiner dir hilft, dann hast du da auch wenig Chancen, glücklich aus der Situation rauszukommen. Ich fand den aber ganz ehrlich, muss ich sagen, nicht so scharf geschossen. Also vielleicht wirkte das im Fernsehen irgendwie krasser. Im Stadion hat man das Gefühl gehabt, naja, der geht jetzt da so langsam aufs Tor zu und Kirschbaum fällt dann so in Zeitlupe gefühlt irgendwie um, ist die Torwartecke. Der Schuss war jetzt auch nicht irgendwie verdeckt aus zweiter Reihe, dass da irgendwie einer davor läuft. Also das war schon auch so eine Situation, wo ich sage, das ist ein Tor, das muss eigentlich nicht fallen. Also den kann man, wie gesagt, der Fehler, es ist eine Reihe von Fehlern, die vorher passieren, die dann im Endeffekt dazu führen, dass der überhaupt schießen kann. Kammerbauer hat halt dann in dem Fall die Arschkarte, der muss da gegen zwei irgendwie verteidigen, aber so hart und platziert war der Schuss nicht, dass ich jetzt der Meinung wäre, den hätte man nicht irgendwie, weil der lange da gekommen ist, halten können.
Ja, also auf keinen Fall mich falsch verstehen. Ich sehe das genauso als Torwartfehler. Ich meine, vorhin in der Wiederholung, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt habe, zu sehen, glaube gesehen zu haben, so rum, dass Kirschbaum quasi mit beiden Armen unten ist, der bei sich dann nochmal ganz leicht dreht und er dann tatsächlich so ein bisschen perplex ist, dass der überhaupt neben ihm einschlagen kann. Also ich glaube, er hat den Ball auch einfach falsch eingeschätzt. Wie gesagt, er hat seinen Fehler, was das anging, ja dann auch zugegeben nach dem Spiel. Es passierte nicht mehr sonderlich viel dann in der ersten Halbzeit. Es gab noch sowas wie ein Schüsschen von Sabiri und dann war die erste Halbzeit auch Geschichte. Wir werden uns dann gleich der zweiten Halbzeit widmen. Sie wurde aus Klubsicht nicht so viel besser. Am Ergebnis änderte sich ja sowieso nichts mehr. Was uns noch aufgefallen ist in der Partie zwischen 1860 und dem ersten FC Nürnberg, hört ihr hier bei Total Beklubbt gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de.
Jetzt auch als App.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir wollen nun noch ein bisschen auf die zweite Halbzeit blicken. Es ist relativ ereignisarm gewesen, so viel vorweg für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben. Es war im Prinzip so, Daniel, dass 60 eigentlich genau denselben Fußball erstmal weitergespielt hat und der Club ja aus der Halbzeit kam, wie er reingegangen ist. Es gab dann Chancen oder Halbchancen, möchte man es mal nennen, für Bülow und Lumor auf Seiten der 60er. Und in der 59. gab es dann nochmal eine richtig dicke Partie oder dicke Chance in der Partie, in der dann Kirschbaum zur Stelle war, in höchster Not dann vor Ajicek da gerettet hat. Und auch da nochmal vielleicht auf die Entstehung, ich weiß nicht, ob du es noch so im Kopf hast, da gab es so einen Moment, ich weiß nicht mehr, welcher 60er Spieler das war, ob das vielleicht sogar schon Ajicek war, der bekommt den Ball, läuft los und stehen Petrak und ich meine Sabiri stehen daneben, gucken beide den Spieler an, der Spieler läuft los und keiner bewegt sich.
Also genau das meinte ich ja auch, als ich da vorhin schon gesagt habe, ich sehe da irgendwie kein Team. Also die wissen nicht, wo die anderen sind. Sie wissen oft nicht, wer jetzt in dieser Situation den Gegner anlaufen muss. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, da sind es, glaube ich, Lippert und Hofland, die beide zum ballführenden Spieler rausrennen, gemeinsam. Natürlich mit dem durchaus nachvollziehbaren hehren Ziel, den an der Flanke zu hindern, aber wenn da halt natürlich beide draufgehen, dann ist natürlich zwangsläufig in der Mitte irgendwie eine Lücke gerissen, wo dann jemand anders die wieder auffüllen muss. Und das sind halt so taktische Unzulänglichkeiten, wo ich dann irgendwie sage, ja, das ist dann taktisches Unvermögen. Und das ist dann schon was ich meiner Meinung nach auch irgendwie einem Trainer ankreiden muss, dass er da irgendwie die Mannschaft nicht so eingestellt hat, dass die wissen, wer in welcher Situation was zu machen hat. Und das war auch wieder so eine Situation, die du geschildert hast, ne? Da Petrak und Sabiri gucken sich halt an, ja, nimm du ihn, ich habe ihn sicher so ungefähr und dann geht halt keiner hin. Und das ist eigentlich, wenn du dich mit deinem Mitspieler noch drüber ja verständigen musst, wer jetzt eigentlich den Gegner angreift, dann ist es meistens schon zu spät, weil dann ist er meistens schon durch.
Ist das vielleicht auch so ein Stück weit eben diesem permanenten Unbruch, den wir ja nicht nur vor der Saison und auch in der Winterpause hatten, sondern der sich quasi, ja, ich nenne es jetzt mal rollend durch die Saison zieht, geschuldet, weil wir ja quasi jedes Spiel eine andere erste Elf sehen. Also wir hatten dann eben vor zwei Spielen diese Umstellung da auf diese ja Junior-Viererkette mit Kammerbauer, Mühl, Lippert. Da hatte Marc Reiter dann noch als stabilisierendes Element gewirkt, denn das scheint sich immer mehr herauszukristallisieren. Hofland ist nicht derjenige, der eine Viererkette organisieren kann. Dann eben auch noch mit Sabiri davor jemand, der sehr jung ist. Ist das teilweise auch einfach diesem ja Projekt Jugend forscht geschuldet?
Nicht nur teilweise, ich glaube, darin sind die Gründe zu suchen, dass du halt auch einfach hinten eine Viererkette hast, die noch nie unter Wettbewerbsbedingungen zusammengespielt hat und die möglicherweise das im Training mal geübt hat, als sich abgezeichnet hat, dass jetzt irgendwie so nicht gespielt werden kann, wie es in den letzten Spielen der Fall war und man muss da wieder umstellen und dann muss man es halt mal im Training einüben, aber man merkt halt schon, dass das einfach da hinten teilweise vogelwild ist und diese ja, das, was sich die ganze Saison eigentlich schon durchzieht, dass einfach zu viele Gegentore gefressen werden und daraus kannst du dann halt auch keine erfolgreiche Saison bestreiten, wenn du, ich glaube, ich habe gelesen, irgendwie Club jetzt mit Aue die schlechteste Abwehr der Liga, also was die Gegentore anbetrifft und dann, klar, dann hast du ja aber auch irgendwo im oberen Bereich der Liga nichts verloren, wenn du so viele Tore frisst und das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch durch die Verletzungsmisere, dass man halt ständig irgendwie da hinten umbauen muss und die Leute halt einfach nie so mal 3, 4, 5 Spiele zusammen spielen können, um sich dann auch aneinander zu gewöhnen und dann irgendwann die Abstimmungen halt auch passen und die dann auch wissen, wo der Gegner dann, wo der Mitspieler steht.
Ja, 36 Gegentore waren es dann zu dem Zeitpunkt. Bielefeld hat allerdings 38, also das ist die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Es ist immerhin auch immer noch der zweitbeste Sturm der Liga, aber das steht auf einem anderen Blatt. Da haben Stuttgart und Hannover jeweils 2 mehr geschossen. Du hast es angesprochen, also wir haben halt da hinten eine massive Rotation. Jetzt ist Miso Pretschko wieder ins... Wir überspringen mal so ein bisschen die zweite Halbzeit, denn es ist tatsächlich eigentlich nichts mehr passiert. Es gab noch eine Schwalbe von Kevin Möwald, einen Lattentreffer in der Nachspielzeit von Sean Parker und damit ist im Prinzip alles erzählt, was in dieser zweiten Halbzeit passiert ist. Über die Schwalbe, denke ich, müssen wir auch nicht diskutieren. Die war wahrscheinlich auch im Stadion sehr deutlich zu erkennen.
Und nee, im Stadion war sie tatsächlich als solche nicht zu sehen. Ich dachte, ganz klarer Elfmeter. Aber war dann im ersten Moment auch überrascht, dass ich dann gesehen habe, hey, jetzt kriegt Möwald die Gelbe. Was ist denn jetzt da los? Und ja, sah im Demo-Fan nicht so aus. Ich habe mir dann aber auch nochmal die Wiederholung angesehen und es ist halt eine ganz klare Schwalbe. Also es ist wirklich eine grobe Unsportlichkeit und da muss ich auch an der Stelle, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen dir ins Wort gefallen bin, aber sowas will ich nicht sehen. Das ist nicht schlitzohrig oder clever gemacht, sondern es ist einfach nur unsportlich und da muss ich an der Stelle sagen, da lobe ich mir auch mal die Premier League in England, wo halt auch die eigenen Fans dann Schwalbenspieler auspfeifen, weil sie sowas nicht sehen wollen und hätte ich von Möwald jetzt auch nicht erwartet, dass er das einfach so plump macht, weil man sieht halt einfach, er ist 30 Zentimeter weg vom Spieler.
Ja, Frank Willenborg hat es zum Glück gesehen, ich bin da ganz bei dir und wenn das im Stadion anders war, darfst du mir natürlich sehr gerne ins Wort fallen. Wahrscheinlich wollte Kevin Möwald die Serie retten. 41 Spiele in Folge mit Torerfolg, endlich ist sie vorbei, meiner Meinung nach. Die wertloseste Serie oder der wertloseste Rekord, den der erste FC Nürnberg jemals aufgestellt hat. Ich erinnere, oder wir werden ja dann gleich noch über Bochum kurz sprechen, da haben wir auch getroffen, 4-mal und am Ende gab es keinen Sieg. Wir waren gerade bei Laszlo, nee, nicht Laszlo Sepsi, der ist noch länger verletzt. Wir waren bei Miso Pretschko, der hat jetzt wieder mit dem Mannschaftstraining angefangen, könnte rein theoretisch am Sonntag gegen Bochum dann eben in die erste Elf rücken für Patrick Kammerbauer. Bei Georg Markreiter ist noch nicht so richtig klar, ob er eine Rolle spielen kann oder ob er überhaupt spielen kann, ob dann Lukas Mühl womöglich wieder rausrotiert, der ja allerdings besser war als Evan Hofland. Also da stehen uns vielleicht dann gleich wieder die nächsten Veränderungen an. Tobias Kempe hat einen rabenschwarzen Tag erlebt. Da muss man dann auch mal hinterfragen, ob das ja dann die Dauerlösung sein kann, wenn dann auch defensiv eben von ihm nichts kommt, weil offensiv ist das ja sowieso immer so ein bisschen limitiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen Bochum eine andere Mannschaft sehen werden, ist ja schon wieder sehr, sehr hoch.
Und da hat man natürlich dann auch als Clubfan schon die ersten Magenschmerzen wieder, wenn man jetzt schon wieder sieht, ah, da wird jetzt schon wieder irgendwie umgebaut und man probiert es jetzt wieder neu. Und klar, Miso Brečko ist natürlich dann jetzt schon irgendwie einfach erfahrener als die anderen da hinten drin, aber der hat jetzt in den letzten Spielen jetzt auch nicht irgendwie die super Performance abgeliefert. Deswegen, das ist dann schon, ja, man blickt so ein bisschen mit so einem, ja, wie sagt man da, traurigen Auge auf den Sonntag, weil man schon wieder eher Angst hat da als Clubfan, dass man dann sich wieder ein Clubspiel angucken muss.
Ja, es macht nicht so richtig viel Spaß. Wir sind ja jetzt aktuell, weil wir gerade schon mal über die Tabelle gesprochen haben, wir sind ja jetzt im Niemandsland mittlerweile wirklich angekommen. 9 Punkte hinter Platz 3, 11 Punkte vor Platz 15, 16, 17, 18. Die machen ja da hinten ihr fröhliches Schneckenrennen zu viert. Und ja, das ist halt irgendwo so im Niemandsland der Tabelle. Eigentlich kann man nicht mehr absteigen, aufsteigen kann man auch nicht mehr. Und dennoch sagt Georg Markreiter was, und das ist meiner Meinung nach nicht so falsch, dass man die Saison eben nicht austrudeln lassen darf und auch nicht bedingungslos eben unter Jugend Forst verbuchen sollte, um dann für die vierte Zweitligasaison in Folge sich quasi schon mal einzuspielen. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich so, dass man das jetzt noch mit, also der nötigen Ernsthaftigkeit, hätte ich fast gesagt, oder die möchte ich einem Fußballprofi immer unterstellen, aber auch mit dem nötigen Ehrgeiz, immer eben zur Not auch den älteren Spieler spielen zu lassen, wenn der besser ist, zu Ende bringen sollte, auch im Hinblick auf mögliche TV-Gelder? Der erste FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig sind ja da zwei Kandidaten, die am Club vorbeiziehen könnten, und dann fehlen ja direkt wieder, ich glaube, 1,2 Millionen hat die Bild geschrieben. Wie siehst du das? Sollte man die Mannschaft tendenziell jetzt Richtung vierte Zweitligasaison in Folge ausrichten, gucken, Sabiri, Lippert, Kammerbauer möglichst viel Spielzeit zu geben, oder sagst du, nee, wenn Kammerbauer schlecht spielt, dann muss Miso Brečko eben auf den Platz?
Also Kammerbauer hat ja nicht schlecht gespielt.
Nein, das ist jetzt ganz, also ich hätte auch jemand anderen rauspicken können.
Das okay, ja, das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, da gibt's kein richtig oder falsch, weil man kann eigentlich für beide, ja, Spielweisen kann man gute Argumente finden, indem man jetzt halt sagt, na gut, die Saison ist jetzt durch. Das ist jetzt mit diesem Spiel endgültig klar. Jetzt kann man auch einfach mal ein bisschen experimentieren, kann den Jungen ein bisschen Spielpraxis geben und dann schaut man halt, wo man da am Ende rauskommt. Andererseits kann man halt sagen, ja gut, dieses, wir lassen es jetzt austrudeln, da sind schon ganz andere drüber gestolpert, weil jetzt lass da mal irgendwie 3, 4, 5 Spiele in Folge irgendwie ohne Punkte rausgehen und auf einmal muss man halt vielleicht doch wieder nach unten gucken. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Club noch was mit dem Abstiegskampf in der Saison zu tun hat. Und möglicherweise ist es auch der gewisse Club-Pessimismus, der ja immer dazu gehört. Aber man weiß selber, wie so eine Situation auf einmal läuft, wenn du in so einen Negativstrudel reinkommst. Und dann merkst du schon immer so, wie der Atem der anderen von unten immer näher kommt in deinem Nacken. Und deswegen, da würde dann wieder dafür sprechen, dass man halt dann doch auf die Erfahrenen setzt und sagt, nee, jetzt spielen wir hier das mit Anstand zu Ende und versuchen halt möglichst weit noch oben rauszukommen, damit wir auch über die TV-Gelder dann irgendwie Geld reinbekommen, weil wenn der Club eins braucht, dann ist es das Geld ganz dringend. Ich habe jetzt aber an dich nochmal eine Frage. Was ist denn mit den großen Neuverpflichtungen in der Winterpause geworden, die bisher irgendwie noch gar nicht groß in Erscheinung getreten sind, also allenfalls als so Wechsel in der 75., wenn überhaupt?
Ja, Chakba hat, glaube ich, ein Spiel gemacht gegen Heidenheim. Da wurde er eingewechselt, aber bei Chakba ist es wohl ähnlich wie bei Ishak, dass beide noch Trainingsrückstand haben. Dann, ja, Hufnagel wurde jetzt beide Male eingewechselt oder zumindest zweimal eingewechselt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er gegen Heidenheim, ständig hier, entfällt es gerade, Entschuldigung. Er wurde auf jeden Fall gegen 1860, ja jetzt auch schon in der 62. gebracht, wurde auch, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Braunschweig eingewechselt. Also Hufnagel als jemand, der ja auch nur bis Saisonende ausgeliehen ist. Jetzt ist aber hier gerade richtig der Wurm drin, Entschuldigung nochmal. Ist halt, glaube ich, der Backup von der Bank, der nochmal für den nötigen spielerischen Schwung sorgen soll, sofern er denn vonnöten ist. Ishak halt mit Trainingsrückstand und Chakba eben in Konkurrenz mit Lippert, der sich ja jetzt auch nicht schlecht gemacht hat da in seinen ersten Einsätzen, sollte wahrscheinlich vor allen Dingen als jemand ja geholt werden oder wurde als jemand geholt, der Sepsi da ordentlich Feuer unterm Hintern machen sollte, dass Sepsi dann verletzt ist oder sich verletzt hat. Das ist dann natürlich so eine Ironie des Schicksals. Da ist dann eben vielleicht genau auch der Fall, dass dann ja es womöglich besser ist, mit Lippert zwar einen Unerfahrenen zu bringen, der aber fit ist, als mit Jacques bei jemanden, der zwar Erfahrung zuhauf hat, allerdings eben auch ein Dreivierteljahr kein Fußball gespielt hat.
Ja gut, aber kicken kann der doch trotzdem. Also ich bin jetzt halt nur so ein bisschen verwundert, weil man hat ja auch bei diesen Einkäufen in der Winterpause gesagt, ja, man holt jetzt extra erfahrene Leute, die der Mannschaft sofort helfen können und Leute, die dann auch schnell gleich irgendwie in das Gefüge mit eingebracht werden können der Mannschaft. Und aktuell sehe ich die jetzt alle nicht so. Also klar, jetzt ein Hufnagel wird jetzt dann immer eingewechselt, aber in der 62. kannst du dann halt auch nicht mehr so viel reißen. Und gerade wenn schon eh es 2-0 für den Gegner steht und du dann auch noch irgendwie da auf so eine lethargische Truppe triffst, dann war jetzt der Hufnagel auch nicht derjenige, der irgendwie den Funken ins Spiel gebracht hat. Deswegen hat mich jetzt nur so ein bisschen überrascht, dass man jetzt irgendwie dieses Jugendforsch da praktiziert, obwohl man eigentlich in der Winterpause extra sich verstärkt hat auf entscheidenden Positionen.
Also eine Vermutung meinerseits, warum Hufnagel zum Beispiel noch keine Option für die Startelf ist, ist, dass man nicht beide Außenbahnen komplett umwerfen wollte. Man wollte nicht auf der einen Seite Lippert Sabiri und auf der anderen Seite Kammerbauer Hufnagel, die ja dann wirklich alle noch nicht zusammengespielt haben, bringt. Das ist eine Vermutung, die ich habe. Ishak hat ja eigentlich jetzt auch nicht so die absolute Daseinsberechtigung gehabt, als Matausch noch fit war. Insofern, ja, abwarten. Ishak ist, glaube ich, auch so ein bisschen in Vorgriff. Dann wurde ja Förster noch geholt, über den haben wir gerade gar nicht gesprochen. Bei dem ist es ja, glaube ich, wirklich einfach nur ein vorgezogener Sommertransfer gewesen. Warum der jetzt getätigt wurde, da lässt sich wahrscheinlich vortrefflich drüber streiten. Aber es ist schon richtig, die ganz große Rolle haben die Wintertransfers bis jetzt noch nicht gespielt. Mal gucken, ob das noch anders wird. Womöglich schon gegen Bochum. Daniel, lass uns noch ganz kurz über Bochum sprechen. Wir erinnern uns mit Kraus an dieses Spiel in der Hinrunde. 2-0 stand es nach 7 Minuten. Es stand dann kurioserweise trotzdem 3-3 zur Halbzeit. Am Ende stand es 5-4. 5-3 stand es dann nach quasi 90 Minuten. Sean Parker machte dann noch sein erstes und einziges Tor für den Club in der Nachspielzeit. Es war ein Spiel, von dem man ja im Hinterher oder hinterher gar nicht wusste, was man halten soll. Und ich musste vorhin zu meiner großen Überraschung feststellen, dass der erste FC Nürnberg noch nie gegen den VfL Bochum in der zweiten Liga gewonnen hat. Obwohl mittlerweile 9 Spiele gegeneinander ausgetragen wurden, nur 2 Unentschieden sprang für den FCN raus. Was gibt's dieses Mal gegen Ex-Coach Verbeek?
Das ist auch wieder so eine Wundertüte, das Spiel, ne? Also weil wir haben ja schon jetzt auch gesagt, dass der Club eh immer für Gegentreffer gut ist und das kann jetzt auch gegen Bochum wieder so ein krasser Schlagabtausch mit offenem Visier werden, dass es halt wieder irgendwie so ein, keine Ahnung, 3-4 wird oder so. Ich kann mir das tatsächlich in der aktuellen Verfassung, vielleicht war dieses Spiel gegen 60 einfach zu schockierend, das live zu sehen, nicht vorstellen, dass der Club da irgendwie eine große, tolle Fußballpartie abliefert. Ich vermute, dass es wahrscheinlich auf ein Unentschieden hinausläuft, dass man sich irgendwie, daheim ist der Club irgendwie in der Saison sowieso nicht die große Macht, dass man sich irgendwie so auf so ein 1-1 hinmurkst gegen Braunschweig, obwohl eigentlich ja von der Tabelle her Bochum schon deutlicher deklassiert werden müsste.
Ja, in der Tabelle ganz allgemein stehen sie ja nicht wirklich weit hinter Nürnberg. Das sind nur 3 Punkte, wenngleich da dann doch eben 5 Plätze dazwischen liegen. Allerdings ist die Auswärtstabelle des VfL Bochum so verheerend wie die Heimtabelle für den ersten FC Nürnberg. Bochum ein einziges Spiel erst auswärts gewonnen, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen. Der Club allerdings auch erst 3 Partien zu Hause gewonnen, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Also mit einem Fußballfest rechnen wir eher nicht. Was ist dein Tipp? Wie geht's am Ende aus? Gibt's wieder so viele Tore, denkst du wirklich? Oder denkst du vielleicht doch eher das 1-1?
Ich lege mich auf das 1-1 fest. Also auch wenn ich natürlich gerne einen Clubsieg sehen würde, mal wieder vermute ich, dass das eine schwere Partie wird für den Zuschauer zum Anschauen und dass es halt irgendwie 2 Tore auf beiden Seiten gibt und man sich dann irgendwie gütlich auf ein 1-1 einigt.
Ja, ich tippe mal wie immer positiv für den Club 2-1, sag ich. mal gucken, ob der VfL Bochum uns den Gefallen tut oder der erste FC Nürnberg. Die Bilanz der Bochumer ja wie die des Clubs in der Rückrunde. Ein Unentschieden, ein Sieg, zwei Niederlagen, die gegen die Spitzenmannschaften aus Hannover und Berlin. Wir dürfen gespannt sein. Vielen Dank, Daniel, dass du diese kurzweilige halbe Stunde mit mir da, damit verbracht hast, diese doch sehr ansprechende Partie gegen 1860 München zu analysieren und kurz vorauszuschauen auf das Spiel gegen den VfL Bochum. Am Sonntag ist es soweit. Die Mannschaft von Alois Schwarz trifft auf den Ex-Trainer des Clubs, Gert-Jan Verbeek, auf Ex-Stürmer Peniel Mlapper. Und dann werden wir natürlich nächste Woche auch wieder darüber sprechen, hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live auf meinsportradio.de.
Deutschland gegen Belgien.
Am 4. März ab 16.10 Uhr live aus Offenbach.
Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir 2 Tickets.
Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.